Ja, ich habe über die Predigt heute eine Frage gestellt, die vielleicht nicht ganz fair ist und auch nicht ganz fair gemeint ist, muss ich zugeben. Warum, das wird sich dann hoffentlich noch klären. Wie groß ist dein Glaube? Es gibt in christlichen Kreisen und der Welt der Frommen ja manche Wörter oder Redewendungen, die es so nur in christlichen Kreisen gibt, ansonsten vielleicht etwas schwerer verständlich sind, wenn man jemanden außerhalb christlicher Kreise fragen würde, was er sich darunter vorstellt. Wenn jemand ein Zeugnis geben soll, dann würden die meisten wohl an die Schule denken. Sich aber immer auf die seltsame Redewendung irgendwie wundern, Zeugnis geben, man bekommt ein Zeugnis. Oder um ein anderes Beispiel zu geben, die Frage, glaubst du an die Entrückung? Diese Frage kann in manchen christlichen Kreisen zu ziemlich hitzigen Diskussionen führen. Außerhalb christlicher Kreise wird man kaum mehr als leere Blicke bekommen, wahrscheinlich. Und ein anderes solches Wort ist das vom Glaubenshelden. Ein Glaubensheld ist in christlichen Kreisen jemand, der einen großen Glauben haben soll oder dessen großer Glaube bewundert wird. Und oft findet sich diese Rede vom Glaubenshelden für verschiedene biblische Figuren des Alten Testamentes und deren Heldengeschichten. So ein typisches Beispiel wäre David, der auf Gott vertrauend den Riesen Goliath besiegt und dessen großen und starken Glauben wir irgendwie uns zum Vorbild nehmen sollten. So wird die Geschichte bisweilen vermittelt. Und ich möchte sagen, leider wird sie so vermittelt, denn eigentlich ist das nicht die Aussage der Geschichte von David und Goliath. David ist eigentlich nicht der Glaubensheld, dem wir nacheifern sollten, sondern er ist derjenige, der das Volk Gottes von einer tödlichen Gefahr rettet. Und damit deutet er in seiner Person eigentlich vor allem auf Christus hin. Aber das ist jetzt ein anderes Thema einer anderen Predigt eigentlich. Also nur um als ein Beispiel zu geben von diesen Geschichten von Glaubenshelden. Das kennen sicherlich viele von euch, diese Rede von Glaubenshelden, von sei es irgendwie biblischen Figuren oder anderen Männern und Frauen der Geschichte. Oder von Männern und Frauen, die vor kurzem gelebt haben oder noch leben und die uns als Glaubenshelden, Menschen mit großem und starken Glauben vor Augen geführt werden. Und wir Feld-, Wald- und Wiesenchristen, die wir eigentlich alle sind, wir einfaches Fußvolk, die wir versuchen, irgendwie unser kleines Leben und unseren Alltag mit all den größeren oder kleineren Beschwernissen auf die Reihe zu bekommen. Wir können dabei manchmal so ein mulmiges Gefühl bekommen. Also wir empfinden so etwas vielleicht eher als Belastung, denn als Ansporn. Wir können uns in diesen Glaubenshelden nicht wirklich wiederfinden. Und vielleicht versuchen wir dann verzweifelt auch irgendwie einen großen Glauben aufzubringen und scheitern daran dann relativ regelmäßig, weil wir merken irgendwie, wir sind so nicht wie diese Gestalten. Und wir werden in der Regel so auch nicht sein. Und vielleicht hat deswegen diese Frage, wie groß ist dein Glaube, vielleicht bei manchen genau so ein ungutes Gefühl ausgelöst. Vielleicht habt ihr innerlich aufgeseufzt und vor euch hingemurmelt, nicht so groß. Vielleicht habt ihr euch deswegen Vorwürfe gemacht oder was auch immer. Ich vermute, dass keiner von euch sich hinstellen und sich damit brüsten würde, dass sein Glaube groß sei. Und wenn doch, dann würde meine Frau sagen, hat euch das Leben noch nicht ausreichend mitgespielt. Unser Glaube ist nicht groß und in dem heutigen Abschnitt wollen wir uns anschauen, wie es mit dem Glauben derer bestellt ist, die in der heutigen Geschichte auftauchen. Der Abschnitt aus dem Lukasevangelium, um den es heute in der Predigt geht, enthält, das ist nicht sonderlich schwer zu erkennen, nicht nur eine, sondern eigentlich zwei Geschichten. Eine Geschichte, die eine zweite Geschichte rahmt. Oder um ein anderes Bild zu gebrauchen, die wie ein Sandwich aufgebaut ist. Also es geht erst um die Tochter des Jairus, dann um die blutflüssige Frau und dann wieder um die Tochter des Jairus. Das ist ein ganz typisches Stilmittel in den Evangelien. Und wenn das Stilmittel gebraucht wird, dann muss man sehr genau drauf gucken, worum geht es in der mittleren Geschichte. Weil diese mittlere Geschichte hat meistens dann doch die Hauptaussage. Und das werden wir vielleicht gleich sehen. Diese Doppelstory sozusagen beginnt damit, dass Jesus aus dem Gebiet der heidnischen Gerasener, wie gesagt, zurückkehrt. Dort hat er einen Mann der von Dämonen besessen war, von diesen Dämonen befreit. Und er kehrt nun wieder zurück in das Gebiet von Galiläa, in dem nun wieder vorwiegend Juden wohnen. Und er war in diesem Gebiet schon vorher tätig, hat dort bereits gepredigt und Heilungen vollbracht. Das hat sich auch herumgesprochen und so war es dann nicht sonderlich verwunderlich, dass, wie es heißt, dort schon eine große Menschenmenge auf ihn wartete. Wobei nicht immer so ganz klar ist, was diese Leute eigentlich genau von Jesus wollten. Bei einem Mann allerdings war es klar, was er von ihm wollte. Ein Mann kam auf Jesus zu und fiel ihm bittend zu Füßen, er möge doch in sein Haus kommen, denn sein einziges Kind, ein 12-jähriges Mädchen, liege im Sterben. Es ist offensichtlich, was dieser Mann mit Namen Jairus sich von Jesus erhofft. Es ist eine völlig verzweifelte Situation. Das einzige Kind liegt im Sterben, eine wirkliche Horrorvorstellung. Der Schmerz und die Angst und die Sorgen müssen riesig gewesen sein. Niemand konnte mehr helfen und so wirft sich Jairus Jesus zu Füßen und bittet ihn, in sein Haus zu kommen. Es ist ein flehendes, ein eindringliches Bitten und das ist umso bemerkenswerter, als es von Jairus heißt, dass er ein Vorsteher der Synagoge gewesen sei, ein Archisynagogos. Was genau solch ein Vorsteher der Synagoge gewesen ist, ist auch nicht so ganz klar und gerade in meinem Fach der alten Geschichte durchaus umstritten. Ich könnte eine ganze Reihe von Aufsätzen einiger meiner Kollegen zitieren an dieser Stelle. Es handelt sich bei diesen Synagogenvorstehern jedenfalls nicht um so eine Art Pfarrer oder Prediger. Es ist auch nicht ganz klar, ob sie überhaupt so eine Art geistliche Leitung dieser Synagogengemeinden innehatten oder sozusagen eher für das Management zuständig gewesen waren oder ob es sich vielleicht sogar überhaupt nur um so etwas wie ein symbolisches Amt, eine symbolische Stellung, eine Art Ehrenstellung gehandelt hat. Wie auch immer, ein Synagogenvorsteher war zweifelsohne ein Mann von Ehre, von Ansehen und von einer besonderen Stellung. Aber all das hilft ihm an dieser Stelle, in dieser Situation nichts. Es hilft nichts, ihm hilft es nichts und Ehre, Stellung und Ansehen helfen auch uns nichts. Sie helfen nichts, wenn die einzige Tochter, das einzige Kind überhaupt im Sterben liegt. Ehre, Stellung und Ansehen helfen in Lebenskrisen nicht. Sie helfen und retten nicht. Und egal wie gut unsere soziale Stellung ist, egal ob in unserer Firma, in deinem Kollegium, bei deinen Freunden oder wie gut auch immer du in der Gemeinde angesehen bist, in existenziellen Lebenssituationen hilft uns das überhaupt nicht weiter. Wir brauchen mehr. Wir brauchen einen Retter. Und das erkennt auch dieser hochgestellte Jairus. Und demütigt sich und wirft sich Jesus zu Füßen. Das jedenfalls hat er erkannt. Er braucht einen Retter. Aber die Frage war ja, die darüber stand, wie groß ist eigentlich sein Glaube? Taugt er als Glaubensheld? Es steht nicht dort, dass Jairus Jesus bat, seine Tochter zu heilen, aber das ist sicherlich das, was er mit der Bitte meinte, dass Jesus in sein Haus kommen möge. Und die Geschichte hat große Ähnlichkeiten mit der, die nur ein Kapitel zuvor, in Kapitel 7 des Lukas-Evangeliums, erzählt wurde, der Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum. Der Hauptmann von Kapernaum hatte einen Knecht, wahrscheinlich einen Sklaven, der ebenfalls todkrank da niederlag, um den der Hauptmann sich sorgte. Und er schickte seinetwegen eine Nachricht an Jesus mit der Bitte, dass Jesus seinen Knecht heilen möge. Und es ist nun interessant, bei allen Gemeinsamkeiten auf die Unterschiede zwischen diesen beiden Geschichten zu schauen. Jairus, der Synagogenvorsteher, bat Jesus, in sein Haus zu kommen. Der Hauptmann von Kapernaum, der kein Jude, sondern ein Römer war, wahrscheinlich einer der Gottesfürchtigen, die sich zur Synagoge gehalten haben, aber dennoch kein Jude war, der bat Jesus, seinen Knecht zu heilen, aber fügte hinzu, dass Jesus dazu gar nicht in sein Haus kommen müsse. Er solle den Weg nicht auf sich nehmen, sondern der Hauptmann glaubte, dass Jesus die Krankheit seines Knechtes allein durch die Kraft seines Wortes und die Macht seines Wortes besiegen und den Knecht heilen konnte. Und das ist wirklich ein außerordentlicher Glaube, und Jesus staunt durchaus selbst darüber und quittiert das Ganze mit den Worten, Kapitel 7, Vers 9, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Der Römer, jemand, der nicht dem auserwählten Gottesvolk Israel angehörte, er hatte einen größeren Glauben als alle Angehörigen des Volkes Israel, denen Jesus bis dahin begegnet war. Und auch einen größeren Glauben als Jairus, der meint, Jesus könne nur heilen, wenn er in sein Haus kommt. Doch ehe es dazu kommt, ehe Jesus in das Haus des Jairus tritt, passiert etwas anderes. Jesus kämpft sich durch die Menge und die Kamera schwenkt sozusagen heraus und konzentriert und fokussiert sich auf eine Frau, die sich ebenfalls Jesus näherte. Und diese Frau hat es nun auch schwer getroffen. Diese Frau, so heißt es, litt an einem Blutfluss. Und das schon seit 12 Jahren, also interessanterweise genauso lange, wie die Tochter des Jairus alt war. Die Tochter des Jairus hatte 12 Jahre ihres Lebens wahrscheinlich einigermaßen fröhlich und gesund genossen. Die blutflüssige Frau hatte 12 Jahre ihres Lebens gelitten. Und zwar mächtig gelitten. Es ist zwar auch nicht so ganz klar, wie dieser Blutfluss sich äußerte, ob es ein permanenter, etwas schwächerer oder ein Intervallen auftretender, stärkerer Blutfluss war, aber diese Erkrankung muss sie körperlich doch stark geschwächt haben. Und nicht nur das, sondern nach den zeremoniellen und kultischen Regelungen des Alten Testamentes galt sie als unrein, sie konnte an den Festen und Feiern nicht teilnehmen, sie durfte die Vorhöfe des Tempels nicht betreten und war gleichsam aus der Synagogengemeinschaft, aus der Gemeinschaft des Volkes Gottes ausgeschlossen. Und es ist angesichts dessen kein Wunder, dass sie alles versuchte, dass sie ihr ganzes Geld, ihr ganzes Erspartes aufgewendet und zu verschiedenen Ärzten getragen hatte, die ihr aber auch nicht helfen konnten. Es ist auch für sie eine verzweifelte, eine hoffnungslose Situation, aus der ihr niemand helfen konnte, und das schon 12 Jahre lang nicht. Und diese Frau nähert sich nun im Gedränge Jesus, allerdings nicht von vorne, nicht offen, nicht so, dass es jeder sehen kann, sondern von hinten. Sie traute sich nicht, Jesus offen anzusprechen, und sie berührte auch nur den Saum seines Gewandes. Aber in dem Moment, in dem sie Jesu Gewand berührte, hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus merkt, dass, wie es heißt, eine Kraft von ihm ausgegangen war. Und er fragt nun in die Runde, wer ihn berührt hätte. Das darf man nun alles natürlich nicht so verstehen, dass Jesus nicht gewusst hätte, wer ihn berührt hätte. Also, das war sicherlich nicht der Fall. Es ist auch nicht so zu verstehen, dass Jesu Gewand irgendeine magische Kraft gehabt hätte. Das wäre im Grunde genommen noch ein Aberglaube, der vielleicht oder der wohl auch eben so ein wenig in dieser Frau gesteckt hat, ein Aberglaube, wie er sich dann auch noch im Reliquienkult der katholischen Kirche fortgesetzt hatte. Natürlich wusste Jesus, was passiert war. Natürlich wusste Jesus, wer die Frau war. Sie ist sicherlich durch den Geist Gottes zu Jesus geführt worden, und die heilende Kraft ist auch nicht quasi so per Knopfdruck, als die Frau das Gewand berührte, von Jesus ausgegangen. Jesus ist nicht so wie so eine Tanksäule oder so ein Automat, den man anzapft, sondern die Frau wurde geheilt, weil Jesus sie heilen wollte und weil er sie heilen wollte. Es war ein willentlicher, barmherziger Gnadenakt Jesu, der nun die Frau auffordert, sich zu zeigen. Wie groß war der Glaube der blutflüssigen Frau? Nun, man muss sagen, offenbar auch nicht sonderlich groß. Sie hatte sich Jesus eben nicht offen genähert, sondern von hinten. Sie hatte ihn nicht angesprochen, sondern wollte eben sein Gewand berühren. Ihr Glaube war, wie man gerade daran sieht, eben durchaus wackelig und wohl auch von irgendwelchen magischen oder wenigstens abergläubischen gläubischen Vorstellungen durchzogen. Und erst als sie sah, dass sie sich nicht länger verbergen konnte, da trat sie hervor. Trotzdem sie die wundersame Heilung von ihren langen Leiden am eigenen Leibe erfahren hatte, trat sie doch auch nur, wie es heißt, mit Zittern hervor. Es ist ein zaghafter Glaube, den sie vorzuweisen hatte. Ein wirklich doch schwacher Glaube. Und doch sagt Jesus zu ihr, Vers 48, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und das ist zum einen ungeheuer einfühlsam, wirklich liebevoll von Jesus. Er weiß um ihre Situation, er weiß um die Schwierigkeiten ihrer Situation, er kennt ihre Leiden, er weiß um ihre Verzweiflung. Er kennt auch ihren schwachen Glauben, der mit allerlei seltsamen und eigentlich unangebrachten Vorstellungen durchsetzt war. Und gleichzeitig sieht er, dass ihre Hoffnung auf ihm ruht. Und er nimmt sich ihrer an. Jesus kennt unseren schwachen Glauben. Jesus kennt auch unseren manchmal wirren Glauben. Und doch nimmt er sich unser an. Jesus hilft der Frau wohlgemerkt nicht, weil sie glaubt. Der Glaube der Frau ist keine Bedingung, ohne den Jesus ihr nicht helfen würde. Das steckt nicht in dieser Aussage Jesu. Jesus heilt die Frau aus freien Stücken und er bestätigt ihr, dass es richtig war, ihr Vertrauen auf ihn zu setzen, zu glauben, dass er helfen könne. Und er hebt ihren Glauben dann sozusagen auf ein neues Niveau, auf ein neues Level. Er fördert und stärkt ihren Glauben und sagt zu ihr, geh hin in Frieden. Und dieser Frieden, den er ihr zuspricht, das ist nun das, worum es eigentlich geht. Das ist die wahre Heilung. Das ist die endgültige Heilung. Dieser Friede ist der Friede, der aus einer geheilten Beziehung mit Gott entsteht. Sie ist nicht mehr unrein. Sie ist wieder aufgenommen in die Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Und das ist letztlich ein Zeichen dafür, dass die größte Heilung an ihr vollzogen wurde, ihre Sünden vergeben wurden und sie Frieden mit Gott hat. Sie ist wiederhergestellt in jeglichem Sinne an Leib und Seele. Dann zoomt die Kamera wieder heraus sozusagen, weg von der nun geheilten Frau. Und in der Zwischenzeit hat sich Dramatisches ereignet. Die Frau wurde gerettet, doch die Tochter des Jairus ist in der Zwischenzeit verstorben. Einer der Leute des Jairus überbringt die tragische Nachricht, völlig resigniert. Es habe nun keinen Zweck mehr, dass Jesus in das Haus des Jairus käme. Der könne nun auch nichts mehr tun und das ist nun glatter Unglaube. Jesus ist in der Vorstellung des Mannes zwar vielleicht in der Lage, Kranke, vielleicht auch Schwerkranke zu heilen, aber der Tod ist für den Mann das Ende. Und zwar nicht nur das Ende des Lebens, sondern offenbar auch das Ende der Möglichkeiten Jesu. Und das, obwohl Jesus kurz davor, ein paar Dörfer weiter in Nain, einen Jüngling von den Toten auferweckt hatte. Ob der Mann davon nicht gehört hatte, wie auch immer, hier jedenfalls sind die Grenzen der Macht Jesu seiner Ansicht nach erreicht. Doch was antwortet Jesus? Vers 50. Fürchte dich nicht, sondern glaube und vertraue mir. Jesus geht in das Haus des Jairus, aber er lässt die Menge draußen und nimmt nur drei seiner Jünger und die Eltern des Mädchens mit ins Haus, in dem aber natürlich weiteres Personal und Angehörige des Jairus sich aufhalten, die bereits die Trauerklage angestimmt hatten. In der Parallelüberlieferung der Geschichte bei Matthäus heißt es, dass sogar schon Klageweiber eine verbreitete Sitte im Orient gekommen wären. Jesus spricht ihnen ein Wort des Trostes zu, Vers 52. Weint nicht, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Damit will Jesus natürlich auch nicht sagen, dass das Mädchen nicht wirklich gestorben sei. Ihr Geist ist ganz offensichtlich von ihr gewichen. Das macht die weitere Erzählung klar, sondern er will sie auf das Kommende vorbereiten und darauf, dass der Tod des Mädchens nur von kurzer Dauer, wie ein kurzer Schlaf ist. Doch was macht die anwesende Trauergemeinde? Sie lacht Jesus aus. Und da gibt es, glaube ich, kaum eine krassere Form, seinen Unglauben auszudrücken. Jesus, der schon zahlreiche Kranke geheilt hat, der Tote zum Leben erweckt hat, der den See auf dem Sturm gestillt hat, der den Gerasener von den Dämonen befreit hat, der Himmel und Erde gemacht hat, er wird einfach ausgelacht. Und man hält bei dieser Ungeheuerlichkeit schon ein wenig den Atem an, wenn man das liest. Und vielleicht noch mehr, wenn man sieht, wie die Geschichte weitergeht. Denn Jesus lässt sich davon nicht abhalten. Und es ist ein Zeichen der unfassbaren Gnade, Güte und Barmherzigkeit Jesu, dass er sich von all dem nicht abhalten lässt, sondern dem Mädchen dennoch hilft. Der Geist des Mädchens kehrt zurück, es wird wieder zum Leben auferweckt und steht auf. Das Wort, das hier im Griechischen steht, Anästhese, ist das gleiche Wort, das für die Auferstehung Jesu verwendet wird. Und wodurch erweckt Jesus sie zum Leben? Durch sein Wort, durch sein machtvolles Wort. Es geschieht durch Gottes lebensspendendes, kraftvolles Wort, durch das er die Welt und den ganzen Kosmos geschaffen hat, durch das er unseren Glauben weckt, durch das er uns zum geistlichen Leben weckt und durch das er uns, so wie die Tochter des Jairus, einst von den Toten auferwecken wird. Es ist dieses Wort, durch das Gott heute durch jede Predigt und vor allem durch die Bibel zu uns spricht. Und deswegen ist es übrigens auch so wichtig, dass wir in der Bibel lesen regelmäßig. Gott hält uns durch sein Wort geistlich am Leben. Was ist dann der Sinn dieser Geschichte? Der Sinn der Geschichte lautet nicht, Jesus kann heute noch heilen, wenn wir ihn darum bitten und unser Glaube muss nur groß genug sein. Das ist nicht und das kann nicht der Sinn der Geschichte beziehungsweise dieser beiden Geschichten und der Wunderheilungen sein. Das wäre ein Missverständnis. Nicht, dass Wunderheilungen nicht heute auch noch passieren können. Das will ich damit nicht in Abrede stellen, nur ist das nicht der Sinn dieser Geschichte. Wir haben Wunderheilungen durchaus auch in der eigenen Familie erlebt, aber wir haben genauso erlebt, dass keine Wunderheilungen geschehen, dass Menschen früh an Krebs oder anderen Krankheiten verstorben sind. Eine Freundin aus unserer alten Gemeinde in Leipzig liegt gerade mit Anfang 40 tatsächlich im Sterben. Sie wird einen Mann und zwei Kinder hinterlassen. Wir selbst haben eine Tochter im 8. Schwangerschaftsmonat verloren und das lag sicher nicht daran, dass wir Gott nicht genug geglaubt und vertraut hätten, dass er die Macht hätte zu heilen. Obwohl uns genau das vorgehalten wurde, übrigens nebenbei gesagt, von Christen oder angeblichen Christen, auf die wir trafen. Wir würden nicht ausreichend daran glauben, dass Gott unsere Tochter heilen könnte. Viele von euch werden Ähnliches erlebt haben und Christen kennen, die früh gestorben sind. Wir haben keine Verfügungsgewalt über Gott. Natürlich kann er heilen und er tut dies auch. Aber eben nicht immer und wann er Menschen heilt und wann nicht und warum nicht, das erschließt sich uns letztlich nicht. Und darum geht es, wie gesagt, in diesen beiden Geschichten, dieser beiden Wunderheilungen letztlich auch nicht. Diese körperlichen Heilungen im Neuen Testament sind in allererster Linie Zeichen. Zeichen, die auf etwas hinweisen sollen. Zeichen, die etwas für etwas Höheres stehen. Zeichen, die für etwas Wichtigeres stehen. Sie sind Zeichen dafür, dass Gott die viel größere Krankheit, die in uns steckt, heilt und kuriert. Nämlich, dass er unsere Sünde heilt und dass er uns von unserer Schuld befreit, die uns letztlich von ihm trennt, die uns ruiniert und uns in die Verdammnis führt. Dazu hat Jesus jederzeit alle Macht. Er vergibt uns unsere Sünde und macht uns rein von aller Schuld. Geh hin in Frieden, sagte Jesus zu der geheilten Frau. Und so wie sie können auch wir im Frieden mit Gott, in der Gemeinschaft mit ihm und mit unseren Brüdern und Schwestern, die er mit uns erlöst hat, leben. Und damit überwindet und besiegt Jesus auch das, was wir uns mit unserer Sünde und unserer Schuld eingetragen haben, nämlich den Tod. Jesus hat in seiner Auferstehung den Tod überwunden. Und so wie er das 12-jährige Mädchen, die Tochter des Jairus, auferweckt hat, so wird er auch uns vom Tode auferwecken und uns das ewige Leben in der Gemeinschaft mit ihm und in seiner Gegenwart schenken. Das wird geschehen und dessen können wir gewiss sein. Benötigen wir dafür einen starken Glauben? Müssen wir Glaubenshelden sein, damit all diese Verheißungen Gottes sich auch an uns erfüllen? Ich denke, nein, und gerade das führen uns diese beiden, Jairus und die blutflüssige Frau, vor Augen. Die hatten beide keinen starken Glauben. Sie hatten einen schwachen, einen wackeligen, einen wankelmütigen Glauben, zum Teil sogar durchsetzt mit Aberglauben. Das waren beide keine Glaubenshelden, keine üblichen Vorbilder im Glauben, und doch sind sie Vorbilder im Glauben. Aber eben nicht aufgrund irgendeiner Stärke ihres Glaubens, sondern weil ihr Glaube im Grunde genauso schwach und wankelmütig ist wie unserer. Wir sind alle keine Glaubenshelden. Und ich denke, so ein Konzept wie starker Glaube ist vielleicht tatsächlich letztlich ein falsches Konzept. Unser aller Glaube ist durchsetzt mit großen Schwächen und so ein Konzept legt auch viel zu viel den Fokus auf uns Menschen, als würden wir irgendetwas durch unseren Glauben bewirken. Der Glaube der beiden, der Frau und des Jairus, der hat ja nicht die Heilung und die Auferweckung bewirkt, sondern die Kraft Jesu hat die Frau geheilt und das Mädchen auferweckt. Wir vertrauen nicht auf uns und wir glauben nicht an uns. Das wäre auch einigermaßen sinnlos, sondern unser Glaube richtet sich auf Gott, richtet sich auf Jesus, richtet sich auf den, der wirklich mächtig ist, uns von Sünde und Tod zu erlösen und dem wir deswegen vertrauen können. Und unsere Schwachheit soll uns auch nicht daran hindern, uns ihm im Gebet und im Glauben zuzuwenden. Jesus kennt uns. Er weiß, was wir für Gebilde sind. In all unserer Zaghaftigkeit, in all unserer Scheu, vielleicht auch Furcht, vielleicht auch tatsächlich letztlich in all unserer Schwachheit können wir zu ihm kommen. Und er ist da für uns. Und er hat die Kraft, aber auch den Wunsch und den Willen, die Liebe und die Barmherzigkeit uns zu erlösen. Und er wendet sich uns zu in seiner Güte. Und dass er das tut, ist nicht von der Größe unseres Glaubens abhängig. Wir sind keine Glaubenshelden. Und ich würde sagen, wir müssen auch keine Glaubenshelden sein. Sondern wir werden, wie es Luther einmal so schön gesagt hat, wir werden am Rockzipfel Christi hängend ins Himmelreich gezogen. Ein eigentlich wunderbares Bild. Wer bist du in dieser Geschichte? Wendest du dich mit deinem schwachen Glauben Jesus zu? Bedrängst ihn in Bitten und Flehen? Ist er dein Halt in deinen Lebenskrisen? Ist er derjenige, auf den du vertraust? Vertraust vor allem, dass er dir all deine Sünden vergeben hat? Und dich am Ende deines Lebens von den Toten auferwecken und dir das ewige Leben schenken wird? Oder bist du wie diejenigen, die im Hause des Jairus sitzen, eigentlich viel über Jesus wissen, viel von ihm gehört oder gesehen haben, für die Jesus aber letztlich doch nur jemand ist, dessen Möglichkeiten begrenzt sind und die am Ende doch nur auslachen? Die Bibel warnt an vielen Stellen davor, Axel hat zu Beginn des Gottesdienstes Psalm 1 gelesen, sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Mit ihnen wird es kein gutes Ende nehmen. Auch das macht Psalm 1 klar. Aber über diejenigen, die sich in all ihrer Schwachheit Jesus zuwenden, über diejenigen erbarmt sich Gott und schenkt ihnen das ewige Leben. Nicht, weil unser Glaube so groß wäre, sondern weil Jesus stark und mächtig ist. Amen.